Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS und das sind heute unsere Themen. Der Fall UBS. Ein weiterer Kunde gibt zu, dass er Geld am amerikanischen Fiskus vorbeigeschleust hat. Die europäische Freihandelszone. Sie droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Und die USA und China spannen beim Klimaschutz zusammen, aber das bleiben wohl nur schöne Worte. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Als erstes nun die Nachrichten mit Regula Siegfried.
Erneut hat ein amerikanischer Kunde der UBS zugegeben, dass er über ein Konto der Schweizer Großbank Steuern hinterzogen hat. Insgesamt geht es um 8 Millionen Dollar, die der New Yorker Unternehmer über Schweizer Konten der US-Steuerbehörde verheimlicht hat. Eines dieser Konten war bei der UBS. Vor dem Gericht in Florida erklärte der Angeklagte zudem, er habe einem Schweizer Beamten 45.000 Dollar bezahlt, weil dieser ihm geholfen habe, den Betrug zu vertuschen. Die USA und China wollen beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Das haben die beiden Länder zum Abschluss ihrer Gespräche in Washington vereinbart. In der Absichtserklärung fehlen aber verbindliche Grenzwerte für den Schadstoffausstoß. Während der zweitägigen Verhandlungen einigten sich die USA und China zudem auf Maßnahmen zur Stabilisierung der Weltwirtschaft und zur Bekämpfung des Terrorismus. Beide Seiten zeigten sich sehr befriedigt über den Ausgang der Gespräche, die sie als beispiellos bezeichneten. Dem amerikanischen Nahostbeauftragten Mitchell ist es nicht gelungen, in der Siedlungsfrage eine Annäherung zwischen den USA und Israel herbeizuführen. In Jerusalem sprachen Mitchell und der israelische Regierungschef Netanyahu zwar von einem gewissen Fortschritt. Mitchell unterstrich das Ziel der USA, eine Friedensvereinbarung zwischen Israel und den Palästinensern sowie der gesamten arabischen Welt zu erreichen. In der Schweiz ist das Obstjahr 2009 so gut wie lange nicht mehr. Allerdings gab es auch die größten Hagelschäden seit 2004. Das zeigt eine erste Bilanz des Schweizerischen Obstverbandes. Bei den Äpfeln weisen rund 10% Hagelschäden auf, bei den Birnen sind es 6%. Am stärksten vom Hagel betroffen waren die Obstgebiete in den Kantonen Luzern und Zug. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, verlangt, dass das Schweizer Fernsehen die Sendung Alpenfestung Leben im Redui absetzt. Mit dem Redui-Mythos werde eine Geschichtslüge wiederholt, nämlich dass die Armee der Schweiz im Zweiten Weltkrieg vor den Nationalsozialisten gerettet habe. Wahr sei hingegen, dass die Schweiz die Kriegsmaschinerie der Nazis unterstützt habe, mit Waffenlieferungen, Krediten, logistischen Dienstleistungen und vielem anderem mehr, stellt die XOA fest. Am Tennisturnier in Gstaad hat der Schweizer Stanislas Wawrinka die erste Runde gegen den Argentinier Federico Del Bonis gewonnen, in 2 Sätzen 6:4 und 7:5. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.097 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.096 Punkten, plus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 07,49 gehandelt, der Euro zu einem Franken 52,35 bzw. zu einem Dollar 41,76. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint die Sonne mit Temperaturen um die 30 Grad.
Heute Morgen geht es unter anderem um die sogenannte Freihandelszone EFTA. Ein Mitglied nach dem anderen läuft zur EU über, womit die EFTA immer unwichtiger wird. Und das muss auch die Schweiz und Norwegen beschäftigen. Darüber sprechen wir in rund 3 Minuten. Jetzt geht's aber zuerst um die UBS. Ein weiterer Großkunde der Bank hat zugegeben, dass er Geld am amerikanischen Fiskus vorbeigeschleust hat. Es geht dabei um 8 Millionen Dollar. Brisant an der Sache, ein früherer UBS-Manager soll dem Kunden davon abgeraten haben, sich den US-Behörden zu stellen. Er stehe nämlich gar nicht unter Verdacht. Und das wiederum soll der Manager mit Bestechung herausgefunden haben. Das klingt nach einer wahren Räubergeschichte. Ich habe unseren USA-Korrespondenten Peter Vögeli gefragt, was davon zu halten ist.
Das ist im Moment schwierig zu sagen, denn einerseits macht es wenig Sinn, dass ein geständiger Steuerbetrüger falsche Angaben macht. Das könnte seine Strafe erhöhen. Und ein US-Steueranwalt sagte mir, dass solche Angaben in einem sogenannten Statement of Facts, wie das Papier mit diesen Informationen heißt, in der Regel der Wahrheit entsprechen. Wenn die Geschichte also stimmt, dann hat ein Mitarbeiter der eidgenössischen Steuerverwaltung oder der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA sich bestechen lassen. Andererseits hat das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement auf Anfrage von verschiedenen Medien erklärt, nichts von einem solchen Fall zu wissen und, was Skepsis weckt, das Ganze soll sich im Juli 2008 ereignet haben, aber das Amtshilfegesuch der USA ist erst Mitte Juli 2008 bei der Schweiz eingetroffen und die Liste der rund 300 Kundendaten, die schließlich an die USA ausgeliefert wurde, die lag zu diesem Zeitpunkt kaum vor.
Für die UBS kommen diese neuesten Informationen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Großbank hat heute einen Gerichtstermin mit den US-Behörden, einen Termin, der per Telefon stattfinden wird und bei dem man als Presse und Medien auch mithören kann. Was passiert denn heute genau?
Also der zuständige Richter Alan Gold wird sich von den Anwälten der UBS und den Anwälten der US-Steuerbehörde IRS unterrichten lassen, wie weit diese außergerichtlichen Einigungsversuche über die Herausgabe von rund 50.000 UBS-Kundendaten gediehen sind. Der Richter kann dann entscheiden, ob der Prozess wie geplant am kommenden Montag stattfinden wird oder ob ein weiterer Aufschub gewährt werden soll. Was man hört, die Schweizer Seite scheint relativ zuversichtlich zu sein, dass eine Lösung in Reichweite liegt, aber man vermutet, dass eine Einigung dann doch nicht bis Montag zustande kommen wird. Das sei zeitlich etwas zu kurz und man erwartet deshalb, dass ein weiterer Aufschub des Prozesses beantragt wird und man erwartet natürlich, dass der Richter Gold diesen Aufschub gewähren wird.
Wie könnte denn eine allfällige Lösung aussehen?
Die Grundzüge einer Lösung sind im Wesentlichen bekannt. Die UBS muss weitere Kundendaten liefern, aber nicht Zehntausende, wie in den vergangenen Tagen kolportiert wurde, wäre wahrscheinlich jenseits der Schallgrenze, die für die Schweiz akzeptabel ist. Es werden vielleicht einige tausend Namen sein, und zwar die, die sehr nach Steuerbetrug riechen. Die Schweiz will aber die Namen nicht einfach so aushändigen, sondern will, dass die USA ein neues Amtshilfegesuch einreichen. Das Ganze muss aus Schweizer Sicht über den Rechtsweg gehen. Die Schweiz wird dann aber viel schneller reagieren als beim Amtshilfegesuch der USA vor einem Jahr. Und schließlich, das Schweizer Bankgeheimnis wird dann irgendwie gebogen, damit man die verdächtigen Namen herausgeben kann.
USA-Korrespondent Peter Vögeli. Die Zukunft der Europäischen Freihandelszone, der EFTA, ist schon seit einiger Zeit unsicher. Während die EU immer größer wird, schrumpft die EFTA nämlich immer mehr. Nur gerade 4 Staaten gehören der Organisation derzeit noch an: Island, Norwegen, die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Letzte Woche hat bekanntlich auch Island ein EU-Beitrittsgesuch eingereicht. Was bedeutet das nun für die EFTA? Freddy Gasser hat im Schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, nachgefragt.
Auch wenn Island allenfalls aus der EFTA aus und der EU beitreten würde, an der Erfolgsgeschichte der EFTA und des EFTA-Mitgliedes Schweiz ändere dies zunächst nichts, sagt Staatssekretär Jean-Daniel Gerber.
Noch vor 4 Jahren hatte die EU mehr Freihandelsabkommen als die Schweiz. Heute hat die EFTA die EU überholt und wir haben Freihandelsabkommen mit Japan, beispielsweise die Schweiz. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit Kanada, mit Südkorea. Hier ist die EU immer noch in Verhandlungen. Das zeigt, dass die EFTA dynamisch und flexibel ist und sehr erfolgreich im Abschluss von Freihandelsabkommen.
Allerdings eine EFTA nur noch mit Liechtenstein und der Schweiz, dies sei kaum denkbar.
Dann würde mit größter Wahrscheinlichkeit die EFTA aufgelöst. Möglich ist aber auch, dass andere Länder zur EFTA stoßen, beispielsweise mittel- oder osteuropäische Länder, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Also da ergeben sich viele Varianten.
Auch jene eines schweizerischen Alleingangs.
Wir können immer Freihandelsabkommen abschließen, auch ohne EFTA. Wir haben das gemacht mit Japan. Wir können es auch mit einer Reihe anderer Länder machen. Und das wird in Zukunft auch so bleiben.
Zumal ein EU-Beitritt Islands die Schweiz vorerst nicht zum Handeln dränge.
Erstens dauern die Verhandlungen mit Island eine Weile. Wir gehen davon aus, 1-2 Jahre. Dann braucht es das Beitrittsprozedere in Island. Dann muss das ratifiziert werden von jedem europäischen EU-Land. Und das ist nicht eine Sache, die so rasch geht. Und in der Zwischenzeit werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt.
Das Problem ortet Staatssekretär Gerber nicht im Ausland.
Bezüglich Außenwirtschaft sehe ich weniger Probleme als binnenwirtschaftlich, wo wir doch zahlreiche Gesetze immer wieder anpassen müssen auf der Grundlage dessen, was in Brüssel passiert.
Überhaupt Brüssel. Wie sich Europa und wie sich die EU in den nächsten Jahren entwickelten, davon hänge die internationale Einbettung der Schweiz viel stärker ab als von der Zukunft der EFTA.
Ich gehe davon aus, dass das eine Frage ist, die sich immer wieder periodisch stellen wird und dass sich das Parlament, der Bundesrat und letztlich auch das Schweizer Volk immer wieder die Frage stellen muss. Die EFTA allein ist nicht maßgebend und unser Beitritt, ob die EFTA aufgelöst wird oder nicht, glaube ich nicht, dass das absolut maßgebend sein wird, sondern die europäische Entwicklung in Brüssel, die ist letztlich maßgebend und die Frage wird sich immer wieder stellen.
Die Frage, ob die Schweiz wie bisher im autonomen Nachvollzug eng mit der EU verbunden bleibe oder ob sich in ein paar Jahren doch die Diskussion um einen EU-Beitritt aufdränge.
Die EU, die EFTA, der Beitritt, die Auflösung, das sind Themen, über die sich nicht nur die Schweiz Gedanken macht. Wenn Island EU-Mitglied wird, dann muss sich auch in Norwegen die Politik mit der Zukunft der Freihandelsorganisation EFTA befassen. Oder aber auch einen Beitritt in die EU in Betracht ziehen. Allerdings in Norwegen ist der EU-Beitritt schon zweimal in einer Volksabstimmung gescheitert. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Mit dem EWR, dem das EFTA-Land Norwegen im Gegensatz zur Schweiz beitrat, verfügt Oslo über ein Rahmenabkommen mit der EU und ist dazu verpflichtet, sämtliche EU-Gesetze des Binnenmarktes zu übernehmen. Mit dem möglichen Auslaufen des EFTA-Abkommens nach einem eventuellen Beitritt Islands zur EU stellt sich nun auch in Norwegen die Frage, ob und wie die Beziehungen zur EU, dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner, geregelt werden sollen. Während sich die EFTA mit ihren Handelsabkommen mit Drittstaaten als erfolgreiches und flexibles Instrument erwiesen hat, ist der EWR unflexibel und erlaubt den Mitgliedstaaten nur wenig Mitsprache in europäischen Angelegenheiten. Deshalb wird nun in Norwegen wenige Wochen vor den nächsten Parlamentswahlen die Forderung laut, erneut ein Beitrittsgesuch bei der EU einzureichen, um die eigene nationale Selbstbestimmung besser als bislang mit einer europäischen Mitbestimmung kombinieren zu können. Sowohl innerhalb des rot-grünen Regierungslagers wie auch der bürgerlichen Opposition ist signalisiert worden, dass frisch über die EU nachgedacht werden soll und somit nicht nur der EWR, sondern auch die EFTA bald ausgedient haben könnten.
Die USA und China sind sich in Washington etwas näher gekommen. Die beiden Länder wollen ihre bilateralen Beziehungen weiter stärken. Das haben Vertreter der USA und Chinas nach zweitägigen Gesprächen erklärt. Konkrete Ergebnisse gab es in den Gesprächen allerdings keine. Silke Hasselmann.
Die Vereinigten Staaten und China haben einander eine engere strategische Zusammenarbeit zugesichert. Im Umgang mit dem Iran und seinem Atomprogramm, beim Kampf gegen verheerende Krankheiten in Entwicklungsländern, auch bei der Bewältigung der Finanzmarktkrise. Man habe die Zahl jener Politikfelder verkleinern können, in denen es große Meinungsverschiedenheiten gebe, so Schirmherrin Hillary Clinton. Ein Bereich freilich blieb spannungsgeladen, was nicht überrascht. Die Chinesen mochten den Vorstellungen der Gastgeber über Menschen- und Freiheitsrechte nicht zustimmen. Auch beim Thema Klimawandel, saubere Energien sprachen beide Seiten von Fortschritten. Vorzeigbar ist jedoch nur eine Absichtserklärung, in Zukunft auch auf diesem Gebiet kooperieren zu wollen. Während dieses Dialogtreffens hatte vor allem Chinas Delegation kein Zeichen gegeben, den Widerstand gegen international festgelegte Obergrenzen für den erlaubten Ausstoß von Treibhausgasen aufzugeben. Die USA wiederum handeln bislang nach dem unausgesprochenen Motto, wenn sich die aufstrebende Weltmacht China nicht binden lässt, dann wir, die Supermacht mit erheblichen Wirtschaftsproblemen, auch nicht. Immerhin, der Strategiedialog wird auch in diesem Bereich fortgesetzt.
Sie hören die Morgeninformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich heute Mittwoch ist Mario Grussniklaus. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.